Handwerkskompass. Hallo und herzlich willkommen zum Alltagskompass. Mein Name ist Katrin und wir sprechen heute zusammen mit einem Gast, den ich mir wieder eingeladen habe, über das Thema finanzielle Unabhängigkeit. Und da im Speziellen über das Thema Frugalismus und die FIRE-Bewegung. Und weil meine Kenntnisse da noch ein bisschen überschaubar sind, habe ich mir einen Gast eingeladen. Mir gegenüber, virtuell, sitzt der Florian Anderl. Magst du dich vielleicht einfach kurz vorstellen?
Ja, erstmal hallo Katrin und danke für die Einladung. Ich bin im Hauptleben, Berufsleben Honorarberater. Offiziell heißt das Honorarfinanzanlagenberater. Und wir konnten uns ja schon mal kennenlernen über meinen Lehrauftrag bei der TH Nürnberg, falls ich das hier sagen darf. Und insofern freue ich mich, dass wir uns auf dem Weg wieder getroffen haben.
Das freut mich auch. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerade auch in deiner Tätigkeit als Lehrbeauftragter der TH Nürnberg hast du uns ja über finanzielle Unabhängigkeit unterrichtet, unter anderem, zumindest das mal in dem einen oder anderen Nebensatz fallen lassen, was dann auch natürlich die perfekte Steilvorlage ist, wenn wir das Thema hier behandeln. Jetzt habe ich schon mit so ein paar Phrasen um mich geschmissen, also Frugalismus, FIRE-Bewegung. Ich kann mir vorstellen, dass es den ZuhörerInnen und Zuhörern genauso geht. Was ist denn Frugalismus?
Ja, grundsätzlich sind die beiden Dinge recht nah beieinander. Frugalismus ist einfach eine Lebensweise, wo es um sparsames Leben, ressourcenschonendes Leben geht, weniger finanzieller Druck, den man spürt und weniger Fußabdruck, den man hinterlässt, um eben auch mehr sparen zu können für ein früheres finanziell freies oder finanziell abgesichertes Leben, also noch arbeiten zu dürfen, aber nicht mehr zu müssen. Und FIRE ist im Prinzip die amerikanische Bewegung als Pendant dazu für Financial Independence Retire Early. Und am Ende von den Worten sieht man schon, worum es dort im Fokus geht. Da geht es nämlich um Retire Early, also möglichst bald mit extremen Sparanstrengungen teilweise in den Vorruhestand gehen zu dürfen. Und da ist auch ein bisschen der Unterschied zwischen den beiden. Der Frugalist spart nicht um des frühen Ruhestands willens, sondern weil er einfach auch Ressourcen schonen und gern sparsam leben möchte. Und in der FIRE-Bewegung ist das oberste aller Ziele, eben möglichst früh nicht mehr arbeiten zu müssen, wodurch Arbeit auch irgendwie als Pflichtprogramm gesehen werden muss und nicht mehr als was, was man gerne macht.
Verstehe. Und finanzielle Unabhängigkeit, das klingt irgendwie selbsterklärend, aber vielleicht steckt da doch ein bisschen mehr dahinter. Ab wann bin ich denn finanziell unabhängig?
Das ist eigentlich die perfekte Frage in dem ganzen Kosmos, wenn man ehrlich ist. Und das muss jeder für sich selbst definieren und sollte das auch mal und nicht mit irgendwie hohler Phrase und Floskel bewenden lassen. Grundsätzlich mag ich es immer gerne, wenn man finanzielle Freiheit und finanzielle Sicherheit mal voneinander abgrenzt und zwei Schritte definiert. Finanzielle Sicherheit bedeutet, dass ich genug Einkommen aus Ersparnissen habe und aus passiven Einkommensquellen, um alle Lebenshaltungskosten zu decken, ohne dass ich noch auf ein aktives Erwerbsleben angewiesen bin. Bei finanzieller Freiheit habe ich quasi on top noch die Freiheit, Geld auszugeben, wann und wie ich es will, auch mal für irgendwie Luxus und große Reisen, nicht nur den Lebensalltag bestreiten sozusagen. Und deswegen sind es aus meiner Sicht zwei Schritte, die man gern mal definieren sollte und muss. Weil wenn man ehrlich ist, sind es zwei Paar Stiefel. Und das erste Ziel von einem Frugalisten, aber auch von einem FIRE-Anhänger ist ja erstmal finanzielle Sicherheit. Und ja, die muss jeder selber rausfinden, bei welchem Eurobetrag die entsprechend liegt.
Du hast es jetzt vorhin ja schon mal kurz gesagt, der Frugalist schaut, dass sein Fußabdruck möglichst klein ist. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen mehr nächstenliebiger, wenn man das so möchte. Also ich möchte nachhaltig leben, ich möchte einen Planeten hinterlassen, der auch für die nachfolgenden Generationen lebenswert ist. Und die FIRE-Bewegung klingt ein bisschen egoistischer, wie ich will halt nicht mehr so lange arbeiten und ich möchte mir einen früheren Ruhestand sichern. Kann man das so sagen?
Dass es vielleicht ein bisschen hart formuliert trifft, aber im Kern voll zu. Jemand, der einfach sparsam lebt, weil er gern sparsam lebt und weil er eben auch sagt, ich kann, wenn ein kleines Loch im Pullover ist, den auch stopfen, der macht das ein Stück weit eben auch aus Nächstenliebe, also altruistisch motiviert. Und jemand, der halt sagt, ich muss alles, was geht, sparen, damit ich möglichst mit 40 nicht mehr arbeiten muss, der macht es ja ein Stück weit auch aus Abscheu vorm Arbeitsleben. Und das ist nichts, was im Frugalismus irgendwie Bedeutung beimisst. Bei der Feierbewegung ist das aber tatsächlich eher das oberste Ziel. Was spannend ist, ist, dass das Thema Feier ja in den USA schon länger besteht, jetzt erst nach Europa rüberschwappt, hier aber tatsächlich diese Frugalismusbewegung schon stärker ist. Passt vielleicht auch ein bisschen zu unseren Lebensstilen allgemein, zwischen dem großen Teich links und rechtsseitig. Aber tatsächlich kann man so sagen, ja.
Und du bist ja jetzt Honorarberater. Wo?
Ja.
Also wo hast du dann den Anknüpfungspunkt zum Frugalismus oder einer Feierbewegung? Kommen dann aktiv Menschen zu dir und sagen, wie du vorhin gesagt hast, ich verabscheue mein Arbeitsleben, ich möchte in Rente und am besten morgen, wie machen wir das?
Das kaum, zum Glück. Aber es kommen tatsächlich natürlich viele junge Akademiker, die sagen, muss ich zwingend bis 67 oder vielleicht 70 voll arbeiten oder kann ich, wenn ich jetzt was zurücklege, entsprechend halt vielleicht in Vorruhestand, in Altersteilzeit, einfach mehr reisen oder ab 40 nur noch eine 30-Stunden-Woche machen. Und das sind natürlich schon spannende Fragen, die man jetzt nicht mit einem Finanzprodukt oder mit einem versicherungsförmigen Produkt leicht mal beantworten und lösen kann. Und deswegen kommen solche Kunden und Klienten halt lieber zum Honorarberater, weil da geht es ja eigentlich tatsächlich um eine finanzmathematische Strategie, die sie brauchen, um zu gucken, wie komme ich an das Ziel möglichst gut und ohne, dass es mich überfordert unterwegs.
Das heißt, also ich bin jetzt eine junge Akademikerin,
ja.
So würde ich mich mal noch bezeichnen.
Unbedingt.
Und dann komme ich zu dir und sage eben genau das. Ich möchte auf eine 30-Tage-Woche, 30-Stunden-Woche und würde gerne, ich weiß nicht, spätestens mit 50 in den Ruhestand. Und dann baust du mir Graphen und Konzepte und Berechnungen, wie ich das machen oder wie ich zu dem Ziel komme.
Kann man so sagen, zuerst kommt es natürlich darauf an, dass wir mal eine ordentliche und fundierte Analyse von deiner aktuellen Situation machen, Einnahmen anschauen, Ausgaben anschauen, Vermögen und Schulden, dann einen klaren Plan und eine klare Strategie erstellen, welche Sparziele bis wann erreicht werden sollen, wie man eventuell auch sich mit dem Schuldenabbau beschäftigt und der größte Irrglaube ist, erst sich komplett entschulden zu müssen, bevor man anfangen kann zu sparen. Das heißt, es sind oft auch Dinge, die man parallel laufen lassen kann und sollte. Und darum geht es einfach bewusster mit dem Geld, das vorhanden ist, umzugehen, klarere Zieldefinitionen zu haben. Und erst dann, wenn wir das haben, können wir eben auch mit Finanzmathematik, mit Graphen, mit Berechnungen arbeiten, welche Investmentstrategien sinnvoll sind für die Sparziele. Und natürlich geht es auch ganz oft darum, wie kann ich vielleicht mehr Einnahmen generieren. Auch das manchmal als, ich nenne es mal Hausaufgabe, als Trigger im Gespräch, damit man sich selber danach nochmal mit beschäftigen kann.
Und wie kommt man jetzt dazu, sowas beruflich zu machen? Also anderen dazu zu verhelfen, möglichst finanziell unabhängig zu leben?
Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Ich glaube, man muss zwei, vielleicht sogar drei Dinge haben. Das eine ist Freude am Menschen und zwar so eine echte Wertschätzung dem Gegenüber entgegenzubringen, auch entgegenbringen zu wollen. Nicht in den eigenen Geldbeutel zuerst zu gucken, sondern einfach wirklich auch helfen und erklären zu wollen. Das zweite ist, tatsächlich auch mit Zahlen gut umgehen zu können und keine Berührungsängste zu haben. Ja, und das Dritte, das ist, ich sage mal, optional, das ist natürlich auch schön, wenn man neben dem Menschen und der Finanzmathematik dann auch noch Lust auf die Umsetzung hat, weil dann ist es halt vollumfänglich, also auch ein Stück weit Spaß an verschiedenen Investmentprodukten, an den Märkten und so weiter. Das könnte der Kunde theoretisch sich auch hinterher alleine anlesen. Also wichtig ist erstmal Strategie, Finanzmathematik und erklären und helfen wollen.
Und wie bist du überhaupt? So. Ah, ja. Sehr gut. Und wie bist du überhaupt auf diese Bewegungen aufmerksam geworden? Ich hoffe nicht aus der Intention raus, dass du deinen Beruf verabscheust.
Nein, zum Glück nicht. Tatsächlich habe ich immer mal wieder Zeiten, wo ich mir einfach strategische Auszeiten nehme, mein Team hauptamtlich die Beratungen übernimmt und ich mal gucke, was ist so im Markt in den Köpfen der Menschen los, was gibt es momentan an neuen Bewegungen, aber auch an neuer Forschung und Wissenschaft. Ich mag es wahnsinnig gern, wissenschaftlich fundiert und statistikfundiert zu arbeiten, ohne bunte Marketingbroschüren und Bildchen. Und dann muss man sich natürlich Zeit nehmen, ein-, zweimal im Jahr auch mal ein-, zwei-, drei Tage lang sich um solche Dinge zu kümmern. Das heißt, das Thema Frugalismus, auch das Thema Nachhaltigkeit, heute ein Riesentrend. Das haben wir vor 10, 15 Jahren angegangen im Team, weil es uns einfach wichtig war selbst und weil wir gemerkt haben, dass immer mehr Kunden danach fragen. Genauso war es irgendwann mit dem Thema Ruhestandsplanung, wie ich es immer noch liebevoll nenne. Auch wenn es oft vor Ruhestand ist, ehrlicherweise. Und das sind dann so Themen, die kommen tatsächlich einmal aus dem Research, das man selber macht, aber auch aus dem Markt, sage ich mal, heraus. Also man merkt, die Anfragen gehen in eine gewisse Richtung. Dann kann man das auch natürlich deutlich besser unterstützen, wenn man sich vorher faktenbasiert eingelesen hat.
Ich habe noch eine Frage zur Nachhaltigkeit oder generell zum Frugalismus. Du sagst, ich wiederhole es jetzt noch mal kurz, kleinerer Fußabdruck, sparsam leben und so weiter. Ich kaufe jetzt zum Beispiel meine mobilen Endgeräte oder meinen Laptop oder sowas gern gebraucht. Ich lebe so relativ sparsam, kaufe viel aus zweiter Hand, bin jetzt nicht unbedingt materialistisch veranlagt, gebe aber zum Beispiel super viel Geld für Essen aus, weil mir gutes Essen wichtig ist. Wäre ich jetzt schon ein Frugalist oder dürfte ich das dann, also dürfen in Anführungszeichen, dürfte ich das dann auch nicht? Oder reicht es vielleicht schon, mein, ich kaufe keine, weiß ich nicht, Yacht?
Ja, also auch da gibt es ja keine starre Grenze. Eigentlich geht es ja darum, dass man sparsamer lebt als der Durchschnitt und Ressourcen schont. Mhm. Wenn man jetzt sagt, ich gehe nicht Fast Fashion kaufen, ich gehe nicht viel Luxusartikel kaufen, ob das jetzt Technik ist oder eben auch Auto, ja, Yacht im Extremen und Co. Aber ich gebe viel Geld für meine Gesundheit, Prävention und da gehört für mich auch gutes, gesundes Essen dazu, aus. Dann ist man definitiv schon in der Richtung unterwegs, ob man sich dann immer selber so sieht und so benennen will, ist eine ganz andere Frage. Aber typischerweise merkt man es auch daran, wenn alle anderen, die ein gewisses Einkommen haben, 90% davon ausgeben und man selber nur 60 oder 50, dann wird man wohl eher sich als Frugalist zählen können, als der, der 90% ausgibt.
Und wenn man sich jetzt als Beispiel meine Oma anschaut, die hat sich so ihr ganzes Leben lang immer sehr, sehr hart gespart. Ist natürlich auch ein bisschen der Zeit geschuldet, in der sie aufgewachsen ist. Aber die lebt sehr, sehr, sehr sparsam und hat natürlich immer was auf der hohen Kante. Ich glaube, das gilt für relativ viele Omas und Opas da draußen. Ja. Ist die eine Frugalistin aus Versehen?
Auf der Sparsamkeitslebensseite mit Sicherheit. Ich schätze aber mal, die hat wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang bis zur Rente gearbeitet, weil, und das gehört ein Stück weit schon auch dazu, sowohl zur Feierbewegung als auch zum Frugalismus, die hat halt gespart und nicht investiert. Und wenn man das noch dazu nimmt als Komponente, um es zu definieren, dann würde ich sagen, es ist so eine halbe. Weil dieses Thema investieren, klug das Geld, das man zurücklegt, für sich selber arbeiten lassen, schon auch ein Teil der Wahrheit ist, den man mitsehen muss. Und den hat sie wahrscheinlich nicht gehabt. Wobei es ja auch noch in der Zeit gelebt hat, da gab es noch vernünftige Zinsen, die deutlich über Inflationsniveau lagen. Da muss man auch noch sagen, fairerweise war es nicht ganz so dringlich wie heute.
Ja, das stimmt. Hättest du sich mal eine Apple-Aktie gekauft damals?
Ja.
Was sind denn jetzt so die häufigsten Fehler, die Menschen machen, wenn sie versuchen, finanziell frei zu werden?
Aus meiner Sicht ist es tatsächlich, das zu überdenken. Also zu überdenken, nicht zu überdenken. Man kann gern mal drüber nachdenken, aber wir Deutschen neigen immer dazu, es zu genau zu nehmen. Und an der Stelle ist gut wirklich besser als perfekt. Zu starten und den Weg auch ein Stück weit als Ziel und als Lernerfahrung zu sehen und zu investieren, um dann daraus immer besser zu werden, ist viel wichtiger als Perfektion. Weil wenn wir ehrlich sind, würden wir alle nicht laufen können, wenn wir als Baby nicht mal hingefallen wären. Und das ist halt schon extrem wichtig und kann schnell zu einem Fehler werden, weil der Faktor Zeit und Zins ist Zins. Das ist ja ein Finanzmathematik pur Thema, eben die Zeit für sich arbeiten zu lassen. Das habe ich irgendwann nicht mehr, wenn ich zu spät starte, weil ich zu lange gebraucht habe, um mich selber zu motivieren oder mir selber zuzutrauen, jetzt mal zu investieren. Insofern ist das schon ein wichtiger Punkt.
Und wenn ich jetzt, also investieren hört man ja von allen Seiten, das ist wichtig, investieren, früh investieren, Sicherheiten schaffen. Wenn ich mich damit jetzt aber nicht auskenne, ich kann nicht einfach losgehen und irgendwo mein Geld rausschmeißen. Woher weiß ich denn, was für Investitionen sinnvoll ist? Weil klar, ich kann dieses Beispiel nachvollziehen mit dem Baby, aber auch so, wenn es ums Skifahren geht, ich habe jetzt weniger Hemmungen, da mal hinzufallen, als auf einen Schlag eine vierstellige Summe zu verlieren, weil ups, ich habe einen Fehler gemacht.
Absolut richtig. Also zum einen gibt es natürlich wahnsinnig viele gute Blogs mittlerweile und YouTube-Channels, die man ja mit irgendwie einmal Finanzen eingeben, kriegt man 100.000 Treffer wahrscheinlich. Die typischsten, die man immer findet, sind Finanztipp und Co., die natürlich sehr gut erklären, wie baut man eine Strategie auf, was ist denn ein ETF? Für Frauen ein extra Channel ist auch Miss Moneypenny, der sehr, sehr gut ankommt und sehr, sehr gut erklärt. Wo auch erklärt wird, was ist der Unterschied zwischen einem aktiven Fonds und einem ETF? Warum soll ich nicht alles in einen MSCI World auf eine Karte setzen, sondern auf Risikostreuung? All solche Dinge kann man sich relativ schnell, zumindest basic Wissen, anschauen und anlesen. Und dann ist tatsächlich eben auch, habe ich gerade schon erwähnt, das Wichtigste, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Denn wenn ich dann bei einer Entscheidung, wo 10% meines Geldes drin liegt, mal daneben lang und 90% laufen gut, habe ich schon wieder was gelernt und bin aber nicht komplett gestolpert. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit und auch Weisheit. Ich glaube, das ist einer der ältesten Börsenwahlsprüche auch aller Zeiten. Man soll nicht alle Eier in einen Korb legen. Das würde ich auf jeden Fall zu 100% unterschreiben mit einem dicken Ausrufezeichen dahinter. Dann kann wenig schief gehen, außer man lässt sich auf so total super Deluxe-Tipps ein, die einem von einem Kumpel, dritten Nachbarn, Bekannten übermittelt werden. Das sind gut, ist das Gegenteil von gut gemeint übrigens. Das sind meistens nicht so die tollen Dinge.
Ja, wie viele Leute auch glauben, dass der Weg zu den mehrfachen Millionen nur ein guter WhatsApp-Tipp entfernt ist.
Genau.
Komm in meine Chatgruppe. Ja.
Genau, wenn es überhaupt WhatsApp ist, das sind ja meistens die alternativen Messenger-Dienste. Aber Spaß beiseite. Also die Tipps von einem guten Kumpel, ein gut gemeinter Ratschlag, das ist meistens die Katastrophe. Heißt, lieber öffentlich zugängliche Tipps von Bloggern oder von guten Buchautoren, da gibt es ja auch diverse gute Bücher, Aktien für Dummies und Co., die man auf Amazon und überall findet. Und Wer dann natürlich sagt, jetzt bin ich mit Basiswissen unterwegs, habe aber eine Summe, wo ich es mich nicht allein traue. Genau dafür gibt es uns Honorarberater. Es gibt ja nicht nur uns in Nürnberg, sondern an jedem großen Standort gibt es Honorarberater, die man da finden kann, die einen eben auch an die Hand nehmen und betreuen, wenn man sich es allein nicht zutraut. Das ist ja genau unser Job, Menschen sozusagen, nachdem wir es erklärt haben, auch mal an die Hand zu nehmen und Gänsefüßchen über die Straße zu helfen, also in die Umsetzung zu kommen.
Macht es erst ab einem bestimmten Betrag, den man investieren möchte, Sinn? Oder kann ich auch schon mit meinen, ich habe hier 50 Euro über, was mache ich jetzt damit, zu euch kommen?
Also ich sage auch da, je früher man mit dem Investieren beginnt, desto besser ist es. Und wenn das 50 Euro im Monat sind als Sparplan, ist das besser, als wenn man auf die ersten 10.000 Euro wartet, die man vielleicht nie erreicht, weil man sich nichts getraut hat. Insofern ist Anfangen eigentlich immer der Schlüssel. Und je früher, desto besser. Insofern gibt es aus meiner Sicht nur das Starten als Hürde. Die muss man selber überschreiten. Und nicht den Geldfaktor, ab dem es geht oder nicht geht.
Und was ist jetzt, wenn ich da meine ganzen Ersparnisse in so einen Fonds oder irgendeine Art von Investment reingeschossen habe und dann merke ich nach 3 Jahren, oh, jetzt bräuchte ich das Geld? Kann man sowas, also ist vielleicht jetzt ein bisschen eine Kinderfrage, aber ich weiß es nicht, kann man das dann einfach wieder rausholen? Oder ist es dann erstmal weg?
Also es ist nie mit einem fixen Zeithorizont angelegt, aber es gibt natürlich immer Börsenphasen, die besser und schlechter laufen. Man spricht da natürlich von Börsenzyklen und ist wie jetzt auch, wo Winter ist, ist auch Sommer und Frühling und Herbst. Das ist auch an der Börse so. Und insofern auch ein guter Rat, ich nenne es Notgroschen, in den Lehrbüchern heißt es natürlich Rücklage oder Cash-Baustein, aber ich glaube bei Notgroschen versteht man genau, worum es geht. Also wer nicht irgendwie einen gewissen Prozentsatz seines Geldes zurückgelegt hat für eben solche Notlagen, für die Waschmaschine und das Auto gehen gleichzeitig kaputt oder was auch immer, der hat tatsächlich einen relativ klaren Investmentfehler begangen, weil auch das ist ja Risikostreuung. Insofern würde ich nie alles Geld mittel- und langfristig anlegen, sondern eben immer einen kurzfristig verfügbaren Notgroschen halten, Tagesgeldkonto oder ähnliches. Dann kann man mit dem Rest auch ein bisschen offensiver umgehen und sagen, wenn ich mal in der Minusphase bin, ich muss nicht mit Verlust verkaufen, sondern kann das laufen lassen.
Verstehe. Und wie ist es denn jetzt genau bei dieser Feierbewegung? Also es klingt für mich ein bisschen abschreckend, wenn du sagst, man muss sein ganzes Leben super sparsam leben, damit ich dann früher in den Ruhestand gehen kann. Für mich ist der Ruhestand jetzt einfach noch super weit weg und auch nicht greifbar. Und jetzt drauf zu verzichten, damit ich vielleicht in 30 Jahren ein früheres Arbeitsaus habe, mit der Gefahr, dass ich dann vielleicht nicht mehr die gesundheitliche Leistung habe oder die gesundheitlichen Möglichkeiten, das so zu leben, wie ich es jetzt vielleicht könnte. Das ist was mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen davon abhalten würde, jetzt komplett sparsam zu leben.
Ja, also diese Feierbewegung, da gibt es, glaube ich, nur, ich finde es super oder ich finde es komisch und nichts dazwischen. Also viele Kritiker argumentieren auch, dass man eben viel zu schnell, viel zu viel sparen möchte, damit man dann mit 40, 45 schon in Rente gehen kann und dann fällt man als jemand, der der Gesellschaft was Gutes tun kann, der Gesamtheit irgendwie unterstützend tätig ist, aus, weil man ja nur noch Ruhestand genießt. Insofern für die meisten Feierbewegungsanhänger sollte der Ruhestand auch in den nächsten 20 Jahren erreichbar sein, gar nicht so weit weg. Aber dann sind die 50 Jahre Ruheständler im schlimmsten Fall. Und jemand, der Befürworter von der Feierbewegung ist, der sagt natürlich, gerade durch diese finanzielle Freiheit und durch diesen, ich nenne es mal Ruhestand, den die dann nicht aktiv als ich liege nur noch am Strand leben wollen, habe ich die Chance für gemeinnützige Arbeit, kann mich engagieren. Da ist natürlich auch ein Fünkchen Wahrheit dahinter. Die Frage ist für den Einzelnen oder die Einzelne, wo sehe ich mich? Sehe ich mich vielleicht ein bisschen sparsamer leben und dauerhaft nicht Vollzeit 50 Stunden arbeiten, damit ich immer ein bisschen Zeit für Ehrenamt habe? Dann bin ich vielleicht eher Frugalist und gehe vielleicht auch erst richtig in Ruhestand mit 63, aber habe dafür unterwegs schon immer was beigetragen und ein bisschen sparsamer auch gelebt. Oder gebe ich wirklich 20 Jahre Vollgas? Kurz vorm Burnout höre ich dann aber ganz auf. Das ist natürlich beides möglich und man muss immer gucken, wo fühle ich mich wohler oder bin ich überhaupt nicht sparsam und gehöre zu keiner der beiden Gruppen. Auch das wäre fair. Das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, das kann man aus dem Gefühl heraus recht bald auch beantworten für sich selber.
Jetzt klingt es für mich immer noch, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, ein bisschen egoistisch. Ich meine, unsere Rentensysteme oder die Krankenkassensysteme, alles ist darauf aufgebaut, dass ich in einen Topf einzahle. Und auch wenn ich persönlich nicht krank bin, so oft oder so intensiv oder da nicht so viel rausschöpft wie andere Leute, funktioniert ja unsere Gesellschaft so. Jetzt habe ich jemanden, der sich aus diesem Ich-zahl-da-rein-Topf 20, 25 Jahre zu früh rauszieht und dann, wenn das nicht so ist, korrigiere mich gern, ja auch in irgendeiner Form wahrscheinlich Arbeitslosengeld noch bekommt, weil er ja nicht mehr arbeitet. Also das kommt mir so ein bisschen auf den Nacken der Gesellschaft leben vor.
Also bei dem Arbeitslosengeld ist es meistens so, dass die Menschen dann Privatiers sind, wie man es so schön nennt, also von ihrem eigenen Geld leben und keine Sozialleistungen beziehen. Was die sozialen Systeme angeht, die Alten beziehen Leistung von den Jungen, ob es jetzt in der Rente ist oder in der Krankenversicherung, ist es aber schon so, dass dieser Beitragszahler halt ausfällt. Und wir haben eh schon einen demografischen Wandel, der die Sozialversicherungen vor extreme Probleme stellt. Stichwort Umlageverfahren. Dann noch als junger Erwerbstätiger 20 Jahre weniger die Renten der Alten oder auch die Krankenversicherung und Pflegeversicherung der Rentner zu unterstützen. Das ist natürlich relativ schwierig für die Sozialversicherungen. Das stimmt. Insofern ist FIRE schon eine Bewegung, die man durchaus kritisch sehen darf. Wie gesagt, die ist auch in Deutschland nicht so krass angekommen, wie sie in den USA unterwegs ist. Und ich glaube, so ein sinnvoller, bei einer guten Bezahlung, Teilzeit arbeiten, Long-Term und sparsamer Leben, Frugalist, ist dann schon deutlich fairer auch für die gesamtheitliche, ja, gesellschaftliche Lage bei uns im Land.
Also jetzt, wenn wir jetzt alle Vor- und Nachteile mal so ein bisschen abgeklappert haben, wie ist so deine persönliche Meinung dazu?
Ich glaube, das hatten wir schon durchgehört. Ich kann diesen extremen Sparen um des Sparenwillens, weil man dann möglichst bald in Rente gehen kann, persönlich wenig abgewinnen. Ich verstehe, dass das manche Leute interessiert, bin aber selbst eher der Meinung, dass man schon, solange man da ist und auch irgendwie energietechnisch, gesundheitlich kann und auch Spaß an seinem Job hat. Und da kommen wir dann zur Grundlage, auch Frugalist werden zu wollen, nämlich ich brauche einen Job, auf dem ich auch aufbauend Spaß haben und gut Geld verdienen kann, um dann eben mit einem Teilzeitjob immer noch ausreichend Geld zu haben und zurückzulegen. Aber dem kann ich viel mehr abgewinnen tatsächlich.
Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Also nicht nur, weil der Ruhestand so super weit weg ist, aber dieses ich power jetzt 20 Jahre durch, damit ich dann meine Ruhe habe, das klingt so nach Augen zu und durch. Und ich weiß nicht, ich habe meinen Werdegang, meinen karrieretechnischen Werdegang mal deutlich unterbrochen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht ganz das, was ich möchte und habe noch mein Studium angefangen. Da hatte ich auch genug Kolleginnen und Kollegen, die gemeint haben, naja, Job ist Job und Passion ist Passion, muss ja nicht das Gleiche sein. Job ist halt ein Mittel zum Zweck. Und mir dachte, nee, ich weiß nicht, ich habe da 40, 45 Stunden die Woche, die möchte ich doch etwas widmen oder ein Projekt widmen, an dem ich auch Spaß habe, sonst kann das wirklich, wirklich lang und mühselig werden. Also da bin ich ganz bei dir, man muss sich was suchen, wofür man brennt, wofür man lebt oder was man richtig niedriges Level, was man zumindest nicht hasst.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum Psychologen mittlerweile von Life-Balance sprechen und nicht mehr von Work-Life-Balance, weil Work im besten Fall Teil von Life ist. Und wenn man es richtig macht, hat man einen Job, auf den man auch Lust hat. Deswegen sprechen wir ja eigentlich auch von Beruf. Das leitet sich ja von Berufung ab. Und wenn wir das richtig machen, dann haben wir halt einen Beruf, der sich nicht als Job und harte Arbeit anfühlt, sondern wo man auch Spaß dran haben kann. Wenn das klappt, dann kann ich den auch bis 70 oder ins hohe Alter machen, wenn ich Lust habe. Und wir haben auch ein paar Privatiers, die es halt schon geschafft haben und die halt immer noch arbeiten, aber halt anders als früher, nämlich beratend, helfend, nicht mehr mit dem Geldaspekt. Und dann ist Frugalismus und finanzielle Freiheit was total Tolles. Die hören aber ja nicht auf und legen sich an den Strand. Und da merkt man auch, der hatte sein richtiges Berufsbild gewählt. Der betreibt es jetzt ein bisschen anders, aber er macht es immer noch. Das haben wir ein paar Mal im Mandantenkreis, und das muss man auch tatsächlich highlighten. Solche Leute darf es gern mehr geben, die sich bei der Frugalistenbewegung aber eher finden. Und dadurch auch der Aufruf, und wenn es im Nebenberuf ist am Anfang, sucht euch alle was, wo ihr Spaß dran habt, dann ist auch der Beitrag, den man für die Gesellschaft bieten kann, viel, viel höher, als wenn man dauernd einen Job macht, auf den man maximal wenig Lust hat.
Das stimmt. Das erinnert, das Bild, was du jetzt in meinem Kopf gezeichnet hast, war so ein bisschen von Fußballspielern und Spielerinnen, die dann, nachdem sie die 30 oder als Torhüter, Torhüterin die 35 geknackt haben oder die 40, gern mal Experte werden. Ich lasse jetzt das Fernsehsender weg, aber die stehen dann da alle und geben noch ihr Wissen zum Besten, weil der Mensch, glaube ich, der möchte ja auch grundsätzlich irgendwas leisten und irgendwas machen. Wenn dann mit 35, 40 vorbei ist, das klingt vielleicht im ersten Moment ganz gut, aber man braucht ja eine Aufgabe im Leben.
Das ist tatsächlich so, zumindest im Normalfall, weil niemand 40, 50, 60 Jahre nur am Strand liegen will. Ich bemühe das Bild nochmal. Und insofern ist schon schön, wenn man eben ja was findet, was einen eh begeistert, man das monetarisieren kann, also Geld damit verdienen. Das mit dem, was man zurückgelegt hat, gemeinsam auf jeden Fall für ein gutes Leben reicht. Genau.
Und ist es denn für jeden realistisch, finanziell unabhängig zu werden? Also kann das jeder schaffen? Und falls ja, was wäre das für unsere Gesellschaft? Was würde das bedeuten, wenn jetzt jeder mit 40 das Arbeiten aufhört?
Also auf die erste Frage ist tatsächlich natürlich so, wer früher anfängt, hat auch eher die Chance, das noch zu erreichen. Für ältere Menschen, die das jetzt noch versuchen, ist das definitiv eine größere Herausforderung, weil es einfach weniger Zinseszinseffekt gibt, also weniger das Geld, das man schon zurückgelegt hat, für einen selbst mitarbeiten kann. Und da kann man schon so ein bisschen die Regel rauslesen, dass das für jüngere Menschen leichter ist. Die haben natürlich aber oft noch nicht die gute Kapitalausstattung im Sinne von, dass man gleich irgendwie 100.000 Euro anlegen kann, und deswegen eben auch diese Sparsamkeit, um Monat für Monat was zu investieren, spielt dort eine größere Rolle einfach. Genau.
Und wenn wir jetzt mal so drüber reden, also wann hast denn du vor, in Rente zu gehen? Und was, wenn ja, was sind deine Pläne danach?
Also tatsächlich habe ich nicht vor, wirklich in Rente zu gehen, aber tatsächlich natürlich kürzer zu treten, in Anführungszeichen in Teilzeit, wobei wir jetzt schon, die meisten Mitarbeiter haben eine 4-Tage-Woche. Ich habe eigentlich auch eine 4-Tage-Woche, weil ich ja einen Tag an der TH Nürnberg verbringe. Und das muss man sich natürlich irgendwo gönnen können. Aber ich mache das gern, weil auch das ist ja Wissensvermittlung, um einfach eine breite Basis an Menschen zu erreichen. Wenn man seine Botschaft an zig Studenten pro Semester weitergeben kann, hat man halt einen guten Multiplikator. Und das gilt für die Beratung zwar auch, aber insofern, dass man da mehr 1:1 ist, ist es schön, wenn man beide Welten sich auch ja gönnen kann, sozusagen. Und deswegen ist mein Plan tatsächlich eher irgendwann kürzer zu treten. Aber dann dafür auch immer noch die VIP-Kunden, die langjährigen Mandate ein Stück weit zumindest selber mit zu betreuen und das Team aber bis dahin so aufgebaut und auch so geschult zu haben, dass es keinen Qualitätsverlust gibt, wenn ich mal ein paar Tage länger unterwegs bin oder eben ein paar Tage länger tatsächlich nicht im Büro auftauche.
Also du hast nicht vor, mit 40, 50 deinen Mantel an den Haken zu hängen und zu gehen, sondern einfach ein bisschen kürzer treten, die Work-Life oder nur die Life-Balance ein bisschen mehr auszuarbeiten und sich so ein bisschen treiben zu lassen.
Also mit 40 wäre eh schon schwierig, insofern ja, aber ich, wie gesagt, ich habe jetzt keine 50, 60 Stunden Woche mehr, weil auch das schon so ist, dass ich gemerkt habe, das Energielevel, das man auch Kunden zur Verfügung stellen möchte, damit die eine wirklich, wirklich Top-Beratung kriegen, das kann man nicht aufrechterhalten mit einer 60-Stunden-Woche. Und deswegen ist auch diese Abwechslung zwischen den beiden Tätigkeiten mir so wichtig. Und auch die Ruhepausen, auch zu sagen, ich gönne mir ab und zu mal ein langes Wochenende, auch mal 3 Wochen, 3,5 Wochen Urlaub am Stück. Was viele Selbstständige oder Unternehmer nicht machen in den Anfangsjahren, ist immens wichtig. Und deswegen ist Life-Balance total interessant. Und wenn man das richtig balanced, also richtig im Einklang hat, dann glaube ich, kann man seinen Job auch ewig lang machen, zumindest wenn das eintritt, was ich vorhin schon gesagt habe, nämlich, dass man seine Berufung zum Beruf gemacht hat, weil wer seine Berufung zum Beruf macht, der arbeitet keinen Tag in seinem Leben oder jeden, kann man jetzt sehen, wie man will. Und insofern mache ich das wahnsinnig gern auch long term weiter, aber halt nicht mehr vielleicht Vollzeit für jeden Tag die Woche.
Das klingt sehr gesund und sehr reflektiert und auch nach was viele sich zu Herzen nehmen sollten. Dass die Welt sich auch weiter dreht, wenn man den Laptop mal zugeklappt lässt für eine Woche. Hast du zum Schluss noch so ein paar Tipps oder irgendwas, was wir jetzt nicht angesprochen haben oder ein paar Tricks für Hörer und Hörerinnen, die gerne finanziell unabhängig sein möchten oder über ihre finanzielle Zukunft nachdenken?
Also ich glaube, der wichtigste Tipp ist am Anfang in sich selber und seine Geldbildung, sein eigenes Wissen zu investieren, sowohl in Zeit als auch in Geldwerten, um auch dann die Fähigkeit zu haben, mit einer soliden Analyse, mit einer soliden Strategie zu starten und dann auch so klug zu investieren, dass es für einen selber durchhaltbar ist. Das heißt, wirklich erstmal Geldbildung anfangen, in sich selber investieren und dann aber direkt auch mit kleinen Schritten, gern auch mit dem vorhin genannten 50-Euro-Sparplan loslegen, weil viele unterschätzen, was man langfristig mit so kleinen Beträgen schaffen kann und überschätzen, was man kurzfristig vielleicht nachholen muss, wenn man 2, 3 Jahre später beginnt. Und insofern ist es tatsächlich so ein Weg zur finanziellen Freiheit, da reden wir ja über Hunderttausende von Euros bis 1 Million Euro, die man braucht auf einem Konto, um auch wirklich finanziell frei zu sein. Das ist ja kein 100-Meter-Sprint. Das ist ein Marathon, den man läuft. Und die meisten Marathonläufer starten nicht aus dem Startblock Vollgas, sondern relativ gediegen, laufen aber halt sofort und konstant los. Und das ist eigentlich die wichtigste Botschaft. Jeder kleine Schritt, den man macht, bringt jeden da draußen seinem Ziel näher, als wenn man überdenkt. Aber natürlich ist Vollgas in die falsche Richtung auch Quatsch. Deswegen ist Wissen und Bildung immer der erste Schritt, um einfach mal einzunorden, wo muss ich überhaupt hinlaufen.
Und gut ist besser als perfekt.
Unbedingt.
Habe ich auch gelernt. Vielen Dank, Florian, für deine Zeit. Und an euch da draußen, danke fürs Einschalten. Abonniert uns gern und falls ihr noch mehr Interesse an finanzieller Freiheit und dieser ganzen Thematik habt, uns ist klar, wir haben das Thema jetzt nur grob angeschnitten, da kann man Stunden über Stunden drüber reden, da gibt der Florian mir sicher recht.
Absolut.
Dann Schaut doch gerne mal bei den Investmentfonds der ERGO vorbei oder einfach bei Florian Anderl direkt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.